Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Mike Herbstreuth und
Fabian Schütze.
Der mit seiner Agentur Golden Ticket MusikerInnen wie Martin Kohlstedt, Cat oder Max Prosa im Booking und Management betreut. Er ist außerdem im Verband unabhängiger MusikunternehmerInnen aktiv und schreibt den sehr guten Musikbusiness-Newsletter Low Budget High Spirit. Und er hat sich, nehme ich an, sehr, sehr viele Instagram- und TikTok-Videos von MusikerInnen angeschaut, denn er hat ein E-Book veröffentlicht. Short Vertical Video heißt es, mit Best-Practice-Beispielen, was MusikerInnen so auf Instagram und TikTok machen können. Herr Schütze, haben Sie nachgezählt, wie viele Videos waren es ungefähr?
Nee, das wäre zum eigentlichen Schauen dann doch zu viel Aufwand gewesen, weil es waren halt Tausende.
Tausende. Gehen wir in die Zehntausende oder?
Ich glaube, wir sind nur vierstellig geblieben.
Okay. Und gab es da bei all diesen Sachen, die Sie geguckt haben, gab es da jetzt gerade vielleicht in letzter Zeit irgendwas, was Sie gesehen haben und gedacht haben, wow, das ist unfassbar gut, so habe ich das ja noch nie gesehen?
Inzwischen läuft mir, weil ich meinen Algorithmus natürlich auch sehr darauf trainiert habe, dass er mir tolle Musikerinnen, Reels und TikTok anzeigt. Deswegen ist da jetzt die Dichte gerade sehr hoch, dass ich eigentlich inzwischen, weil natürlich auch viele lernen und so diese Knowledge sich auch weiter verbreitet, habe ich inzwischen täglich Sachen in meinem Feed, wo ich denke, ja, bravo, toll gemacht hier. Stellst du gerade sehr viel Reichweite mit einer simplen Idee für deine Musik her.
Und gibt's bei all dieser Dichte irgendwas, was Sie gar nicht mehr sehen können? Also wo Sie sagen, also dieses Format oder wenn jetzt noch einmal jemand den Song covert, dann drehe ich durch?
Natürlich fällt einem dann auch auf, wie viel stumpfe Kopie sich verbreitet. Und das kann ich dann natürlich inzwischen nicht mehr sehen, wenn ich dann das 100. Video nach demselben Muster mir reingespielt wird. Und da kann man dann auch zugucken, wie diese Kopien dann natürlich nicht mehr sonderlich viel Traktion haben.
Nehmen wir mal an, ich bin ein Newcomer, will so langsam mit meiner Musik durchstarten, will, dass die mehr Reichweite bekommt. Was würden Sie mir raten?
Naja, in den letzten Jahren hat halt zum Beispiel die Wirkung von so klassischer PR abgenommen. Wir haben in der Branche das Problem, dass natürlich auch viele Musikmedien, Zeitschriften, Radios und so weiter dann irgendwie viel weniger machen oder sogar eingestellt wurden. Und dann sind heutzutage diese Reels auf Instagram oder TikTok-Videos bieten ein riesiges Potenzial, wie man auch halt mit kleinen Produktionsmitteln, zur Not ohne Budget, nur mit der Kraft einer guten Idee, plötzlich sehr viele Menschen erreichen kann. Und da geht es gar nicht so um das oft beschworene virale Video, das eine, sondern eher darum, mit den Inhalten, die man dort im täglichen, im wöchentlichen herstellt, immer wieder einfach sehr viel mehr Menschen zu erreichen, als man eigentlich gerade an Fans hat und so immer wieder neue dazu zu gewinnen. Und das ist dann schon so ein erstes Spielfeld, auf das man sich als Newcomer begeben kann.
Glauben Sie, kann ich heutzutage das überhaupt noch ohne Social Media irgendwie schaffen oder geht's ohne gar nicht mehr?
Da fällt mir die Vorstellung schon schwierig. Ich bin offen für jeden, der mir da eine wunderbare Idee präsentiert und viele Acts, die vielleicht ihre Bekanntheit, ihr Publikum vor Social Media aufgebaut haben, die können vielleicht auch heute noch drauf verzichten. Da gibt es Beispiele. Aber ich glaube, wenn man jetzt beginnt, das wird, glaube ich, ohne Socials schwer.
Was schätzen Sie, wie viel Prozent meiner Zeit muss ich reinstecken, wenn ich das gut, kreativ und dann am Ende auch irgendwie erfolgreich machen will?
Ich manage selbst Künstlerinnen und ich will, dass die erstmal vorrangig Musik machen und Konzerte spielen. Und ich kenne die lange To-Do-Liste, die unumgänglich ist von Buchhaltung, über Kommunikation und so weiter, Projektleitung, man arbeitet mit großen Teams. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass man irgendwie 3, 4, 5 oder sogar noch mehr Stunden am Tag sich mit Social Media beschäftigt. Das wird allein faktisch nicht gehen und dazu führen, dass man halt anderes vernachlässigt. Wir schauen schon, dass wir dieser in Anführungsstrichen Pflichtaufgabe oftmals halt auch sehr so effizient wie möglich schaffen, damit halt Platz ist für das eigentlich Wichtige.
Ich habe in der Vergangenheit oft mit MusikerInnen gesprochen, die dann gesagt haben, ich bin eigentlich mittlerweile, fühle ich mich fast mehr als so Social Media Content Creator, bin mehr damit beschäftigt als mit dem Musikmachen. Ist das nicht irgendwie auch paradox, dass man eigentlich mehr Zeit damit verbringt als mit der Musik, um mit der Musik erfolgreich zu sein?
Das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung, weil sich da natürlich dann auch der Fokus und das Denken ändert. Und wenn es schlecht läuft, macht man dann Musik für die Algorithmen, um dort Erfolg zu haben, verliert aber aus dem Blick, dass man, wenn man nachhaltig wachsen will und eine langfristige Karriere aufbauen möchte, dann sowas wie künstlerische Integrität essentiell ist einfach.
Hm. Wie sehr ist man denn auch dem Algorithmus ausgeliefert? Also ich habe das Gefühl, wenn ich bei mir in die Feeds gucke, also zum Beispiel bei Instagram, ist es schon so, dass ich einige Sachen drin habe in meinem Feed, denen ich folge. Bei TikTok habe ich manchmal das Gefühl, es ist so komplett willkürlich.
Ja, dieser Shift hat ja stattgefunden, dass die Plattformen, und das macht Instagram genauso wie TikTok, quasi die Inhalte nicht mehr vorrangig den Menschen zeigt, die einem folgen, sondern vermeintlich random Menschen, die sich eventuell dafür interessieren könnten. Und das schwächt natürlich die Kraft der Follower. Das ist auch schwierig, weil diese aufgebauten Followerschaften auf Instagram und vorher war das auch bei Facebook so, halt dann kaum mehr was wert sind. Und alles sich dem Diktat des Algorithmus unterwirft. Und die Algorithmen sind für die Musikbranche schon extrem machtvoll und bestimmt. Das gilt ja nicht nur für die Socials, sondern das manifestiert sich ja auch stark auf Sachen wie Spotify, die natürlich essentiell sind für die ganze Branche.
Ich merke auch bei mir, also woran man hängen bleibt, ich habe da viel bei Ihnen dann im Buch auch wiedergefunden. Also Sie gliedern das so ein bisschen in diese Best-Practice-Beispiele und so Unterkategorien. Und ich merke auch, dass bei mir zum Beispiel, es funktioniert super gut, auch eine Kategorie bei Ihnen mit Humor zu arbeiten. Oder wenn es Performances an ungewöhnlichen Orten sind, wenn man so einen Eye-Catcher direkt am Anfang hat oder wenn man auch interessante Songs covert. Was sind noch so Kategorien, wo Sie sagen, das ist was, mit dem kriegt man die Leute auch in so einem willkürlichen Feed vielleicht bei TikTok dazu, kurz mal innezuhalten und sich das auch wirklich anzugucken?
Na, ganz oft sind es wirklich die Kleinigkeiten. Also das halt, man kann ein Live-Video drehen vor verschiedenen Hintergründen, aber der vielleicht diesen ungewöhnlichen kleinen Twist hat, der wird dann gewinnen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einer Musikerin, die sich einfach gesagt hat, ich drehe meine Videos jetzt erstmal nicht mehr tagsüber, sondern nachts. Und ich stelle mich an eine Kreuzung mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und allein dieses Setting mit den vorbeifahrenden Autos im Hintergrund, die Nachtstimmung, die Kaffeetasse, dieser kleine Twist hat dafür gesorgt, dass diese Videos einfach Faktor 100 mal mehr gesehen wurden, als die vorher gepostet wurden, die quasi in Anführungsstrichen normal waren. Mhm. Dann, klar, gibt es die Sache mit den Hooks, dass man quasi eine sowas wie eine Zeitungsheadline, eine Punchline, eine catchy Phrase über das Video schreibt, schon von Sekunde null an, um halt dieses Scroll-Stopping zu bewirken. Also, dass die Leute halt nicht über das Video drüber gleiten, sondern kurz innehalten, die erste Sekunde überstehen und dann vielleicht schon reingezogen werden. Und Humor spielt eine Rolle. Aber auch Sachen wie Haltung. Es gibt viele Beispiele, wo Musikerinnen Haltung zeigen, Real Talk machen, auch über Politik und Gesellschaft sprechen und wie auch das halt enorme Kraft entfalten kann und man damit halt auch wirklich was bewirkt. Auch dafür gibt es inzwischen viele, viele gute Beispiele.
Also diese Best-Practice-Beispiele, die haben Sie auch verlinkt im E-Book. Ich habe mir die alle extrem gern angeguckt. Da waren wirklich schöne Sachen dabei und habe mich dann aber irgendwie auch gefragt, glauben Sie, münzt sich das auch wirklich um für die MusikerInnen? Also kommen diese Leute, die sich das angucken, kommen die auch zu den Konzerten? Kaufen die auch die Platten oder sehen die was, sagen, ach, das ist ja nett und scrollen dann weiter und das war's?
Ja, tatsächlich. Man sieht jetzt halt mit 2-3 Jahren TikTok-Boom im Rücken, hunderttausenden Inhalten, die gefloppt sind und eine Handvoll, die geklappt haben, aus denen man dann lernen kann, dass diese Wirkung durchaus stark rüberschwappt auf Plattformen wie Spotify, weil halt TikTok ja nur diese Ausschnitte zeigt dann zum Beispiel und der Mensch, auch da sind wir dann natürlich sehr erleichtert, doch noch Lust hat, das komplette Lied zu hören. Und das findet dann halt auf den Streaming-Plattformen statt. Und wir sehen auch, wie halt Viralität und gestiegene Reichweite, die durch Instagram Reels oder TikTok gekommen ist, sich ein paar Monate später in Konzertbesucherinnen manifestiert. Und weil es dafür inzwischen wirklich zahllose Beispiele gibt, wie das geklappt hat, ist ja auch die ganze Branche so hinterher. Und alle Labels forcen ihre Künstlerinnen, dort mehr zu machen, weil halt das inzwischen keine These oder Theorie mehr, sondern es handfesten Proof gibt, dass das dann sich am Ende wirklich in ganz am Ende in Umsätzen auszahlt.
Mhm. Ich habe tatsächlich auch mal von dem umgekehrten Beispiel gehört. Also, dass jemand mit so einem TikTok-Video viral gegangen ist, dann hat das Label hat dann eine große Halle für diese Person gebucht und nachher war aber irgendwie niemand da. Also, dass sich diese Viralität nicht immer auch in diese Leute umsetzt, die dann zu den Konzerten kommen. Wo muss man da Acht geben?
Na, ein virales Reel macht natürlich noch keine ausverkaufte Tour. Das ist klar. Das ist eher so, dass quasi Künstlerinnen, die durchaus schon ein bisschen Karriere haben, wirklich sowas wie Legacy aufgebaut haben und den Proof of Concept, dass halt nicht nur ein Song gut ist, sondern 2, 3 Alben mit Touren im Rücken. Dadurch, durch diese Reels und TikTok-Videos, wenn dort gut gearbeitet wird, halt durchaus nochmal nennenswert ihr Publikum zum Beispiel vergrößern können. Und man darf da nicht damit rechnen, dass man halt das virale Reel hat und man spielt 2 Wochen später das ausverkaufte Konzert, sondern das sind halt Prozesse, die auch bei Menschen halt einfach langsam sind. Und das wird sich dann erst 6 Monate, 12 Monate später zeigen und wird auch nur funktionieren, wenn halt nach dem viralen Reel auch nochmal was kam. Also der Beweis erbracht wurde, dass hier wirklich tolle Musik gemacht wird, dass hier ein Fluss an Inhalten entsteht und eine Beziehung aufgebaut wird. Weil so ein Reel ist halt nur ein erster Kontakt und noch lange nicht der Aufbau einer Fanbeziehung. Die muss dann immer folgen, beziehungsweise als permanent unterliegende Arbeit immer gemacht werden. Ja. Das kann nur eine Initialzündung sein.
Ja, das war nämlich auch, was ich mich zum Beispiel, also ich mag sehr den Social Media Auftritt von der Musikerin Mine, die da kuriose Instrumente erklärt und zeigt und ich finde das super schön. Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, jetzt ist da jemand, sieht die vielleicht zum ersten Mal und dann ist das für diese Person die Frau, die die lustigen Instrumente erklärt. Dabei hat sie ein extrem bewegendes Album geschrieben über ihre verstorbene Mutter. Da ist ja schon irgendwie so ein bisschen Disconnect zwischen der eigentlichen Arbeit dann und auch der Social-Media-Arbeit, oder?
Ja, aber es ist schon noch vergleichsweise nah dran und Mine ist dann immer noch Mine, auch wenn sie diese Instrumente vorstellt. Und meine These wäre, dass sie damit halt natürlich auch so ein bisschen die Menschen identifiziert, die oder der Algorithmus die Menschen für sie identifiziert, die Lust haben auf ein bisschen mehr Beschäftigung und schauen, wo Musik herkommt und halt dieses Echte zu zeigen, diese echte Welt, ja, dass halt Musik auch heute halt nicht mehr nur am Handy oder am Laptop entsteht, sondern von Musikerinnen, die diese Instrumente bedienen können und so weiter und wie groß diese Welt ist. Und dann kann das durchaus ein guter Erstkontakt sein für einen späteren Mine-Fan.
Fabian Schütze, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr spannend.
Vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast. Mehr von Corso Kunst und Pop gibt's in der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Mike Herbstreut. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut.
Corso. Kunst und Pop.